Na, das war doch mal ein lecker Abschluss der Hinrunde. Eintracht Braunschweig schlägt Schalke 04, verdient mit 2:1. Wir schauen noch mal auf dieses Spiel und was es so besonders gemacht hat, nennen unsere Höhe- und Tiefpunkte des vergangenen Jahres und tippen, wie viele Geschenke wir wohl dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum haben könnten. Viel Spaß!
Tobi, ich fühle mich ein bisschen wie Hans Pollack oder Dios Mios Fußballgott aus Fußball ist unser Leben, denn
sag mal, Schalke.
Mein Eintrachtjahr beginnt mit Schalke und es endet auch mit Schalke, aber mit einem wunderbaren 2:1 Sieg gegen den Herbstmeister. So kann man doch Weihnachten feiern, oder?
Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen bräsig von dem Spiel, weil es einfach von vorne bis hinten verdienter Sieg war. Hat richtig Spaß gemacht. Steht noch so ein bisschen neben mir, muss ich zugeben.
Ja, ich muss sagen, hat mir richtig Spaß gemacht. Es war hochintensiv. Es war richtig krass anzusehen, wie zum Beispiel in Erencan Yadimci auch gegen diese Abwehrkanten Kartic und Kurucay kämpfen musste, wie immer wieder einer in seinen Laufweg gerannt ist und er ist trotzdem weiter angerannt. Dann hatte man ja Torschützen mit Schalke-Vergangenheit, mit Memo Aydin und Sidi Sané. Irgendwie doch ein runder Sonntagnachmittag für so einen 17. Spieltag.
Ja, total. Und vor allem ist, die haben wirklich jetzt einfach es geschafft, die Leistung der auf der vergangenen 3 Wochen zu bestätigen. Es ist keine Eintagsfliege gewesen, was wir da jetzt zuletzt gesehen haben. Und es war jetzt kein glücklicher Sieg gegen den Spitzenreiter und schon feststehenden Herbstmeister. Ich meine, du musst bedenken, Schalke kam hierher mit schon 37 Punkten auf dem Konto. Das ist, da kannst du schon Bäuerchen machen nach 16 Spieltagen. Und es war jetzt, also für einen neutralen Zuschauer, der die Tabelle nicht kennt, wäre da jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb zu sehen gewesen, wer denn da jetzt weiter vorne liegt aktuell. Also von vorne bis hinten super. Sidi Sané freut mich brutal für den Burschen. Bei dem hat man ja immer irgendwie das Gefühl, dass er hier und da in einigen Szenen ein bisschen zu spät schaltet und dann irgendwie sein Talent nicht richtig auf den Platz kriegt. Das war ja gerade in letzter Zeit auch wieder häufig so. Jetzt hat er endlich mal geknipst. Wichtiges Tor zum 2:0. Ohne das hätte es den Sieg nicht gegeben, weil es ja am Ende dann doch nochmal zittrig wurde. Ja, war ein runder, toller Nachmittag. Hat man auch gemerkt, als dann der Schlusspfiff ertönte. Der Jubel war riesig bei Spielern und bei den Fans. Und das hatte sich auch irgendwie jeder verdient, der an diesem Sonntag ins Eintrachtstadion gepilgert ist.
Robin Heuser auch ein super Spiel gemacht. Patrick Nkoa in Bezirksliga-Manier jedes Ding einfach rausgeschwagt. Hat Spaß gemacht zuzusehen.
Ja, also ja, sorry, dass ich da reingrätsche. Erzähl weiter.
Ja, so viel mehr hatte ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen.
Also ich fand es bei Patrick Nkoa, mir ist im ersten Durchgang schon aufgefallen, das fand ich super, dass der dann einfach auch gesagt hat, okay, wenn das Ding jetzt da blöd liegt und ich gehe jetzt hier kein Risiko ein, dann schwag ich den Ball einfach mal auf die Tribüne. Hat er in der zweiten Hälfte auch noch ein paar Mal gemacht, hat aber auch sonst wieder ein robustes Spiel gemacht, auch in den Zweikämpfen, hat sich da irgendwie nicht abkochen lassen vom Schalke-Angriff. Robin Heuser war für mich der beste Mann auf dem Platz.
Würde ich mitgehen, ja.
Diverse Szenen eingeleitet durch kluge Zuspiele, kluge Steckpässe. Das ist so ein Spieler, der einfach auch ein überragendes Spiel machen kann, wenn er nicht einmal aufs Tor schießt, obwohl er Offensivspieler ist. Hat er super gemacht. Und da zeigt sich ja auch mal wieder jetzt, was der Kader kann, wenn man sagt, dass so ein Ausfall von einem Lino Tempelmann aktuell eigentlich gar nicht so groß ins Gewicht fällt, weil du eben solche Spieler hast wie Robin Heuser, die das einfach auffangen können.
Ja, heute hat es Heiner Backhaus bei 4 Wechseln belassen und alle waren dann doch wieder kleinen oder größeren Verletzungen geschuldet. Leider, leider. So, das Verletzungspech ist zurück in Braunschweig. Es ging los mit Lukas Frenkert, der hoffentlich nur Krämpfe hat. Es ging weiter mit Joe Gomez, bei dem ich gar nicht so richtig gesehen habe, was er abbekommen hat. Er wollte dann ja auch wieder rein, kam noch wieder rein, wurde dann aber rausgenommen.
Ich glaube, weil Sancho schon bereit stand. Ja.
Sven Köhler, für den ging es auch nicht mehr weiter. Ja, intensive Monate hinter sich mit der Relegation, mit der kurzen Sommerpause. Glaube ich, einer der wenigen Vielspieler übers ganze Jahr gesehen, den es jetzt erwischt hat. Und ganz, ganz bitter, Chris Conte, da habe ich mir echt Sorgen gemacht, als ich die Szene nochmal in der Zeitlupe gesehen habe, weil er versucht, den Ball so mit der ja, hochgezogenen Hacke weiterzuspielen und dann rauscht da ein Gegenspieler rein, drückt das Bein in eine Richtung, in die es nicht gehört. Das riecht gefährlich nach Innenband im Knie, ne?
Ja. Das war, man kriegt natürlich auch erstmal einen Schock, wenn die dann mit der Trage auf den Platz kommen. Mhm. Das war ja der Fall. Die Trage musste er dann zum Glück nicht, aber er wurde gestützt, als er runtergegangen ist. Wir haben nach dem Spiel natürlich nachgefragt. Diagnose gibt es ja so schnell natürlich nicht. Wir nehmen ja hier direkt nach der Partie auf. Im Grunde, Heiner Backhaus hat gesagt, es sieht so aus, als sei es nur das in Anführungszeichen nur das Innenband. Kreuzbänder waren wohl okay und dann hoffen wir mal, dass das die weitergehenden Untersuchungen bestätigen, dass es nicht ganz so schlimm ist und es für ihn dann schnell weitergeht. Aber die Pause können sie dann jetzt dann wohl doch alle irgendwie ganz gut gebrauchen über Weihnachten und Neujahr.
Nicht nur die Verletzten, gerade die, wenn man jetzt dran denkt, dass Florian Flick und Lino Tempelmann dann vielleicht zum Jahresstart wiederkommen und die Mannschaft mit ihrer kleinen Erfolgsserie auch noch dafür gesorgt hat, dass die sogar noch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Wobei, das muss man ja einschränken.
Wir müssen da ganz, ja genau, also es sind keine freien Tage. Heiner Backhaus hat danach auch nochmal gesagt, er möchte sicherstellen, dass jetzt keiner denkt, die werden über Weihnachten faule Hunde. Die kriegen ihr Trainingsprogramm, aber kriegen im Grunde Homeoffice verschrieben dadurch nochmal. Jetzt war ja nach dem Dresden-Spiel schon klar, dass sie ein paar Tage später erst wieder nach Braunschweig kommen müssen. Kommt wohl jetzt nochmal ein Tag drauf. Die kriegen dann aber ihren Trainingsplan für zu Hause, müssen da ihre Läufe machen, dürfen das aber dann bei ihren Familien machen, dürfen die Zeit dann mit dem engsten Kreis noch ein bisschen länger genießen. Und müssen dann auch die ganzen Gesichter dann ein paar Tage weniger sehen. Die verstehen sich alle sehr gut. Das wissen wir, da sind wir auch fest von überzeugt. Aber es ist, glaube ich, auch ganz schön, wenn man dann mal eine Pause hat, weil man ja permanent irgendwie miteinander rumhängt.
Was und meinst du, wie macht Erencan das individuell? Läuft er dann seine 80-jährige Tante an?
Ja, man muss. Oder den Nachbarshund. Mhm. Oder irgendwie sowas, dem Postboten. Also der wird auf irgendjemanden, wird er einfach zurennen von morgens bis abends und die Leute werden angsterfüllt wegrennen, obwohl er ja gar nichts Böses möchte.
Zurück zur Ernsthaftigkeit. Eintracht überwintert tatsächlich, wie von Sven Köhler und Torben Hoffmann angekündigt, mit 20 Punkten, ist 13. Ich hatte in der kurzen Einschätzung nach Spielschluss noch von Platz 12 geredet, weil Münster eine derart lange Nachspielzeit hatte. blöder Fehler. Und eigentlich hätte die Eintracht auch Platz 12 verdient gehabt nach diesem Jahresendspurt. Aber gut, jetzt ist Platz 13 geworden, 20 Punkte. Und trotzdem ist es irgendwie brutal. Du kannst innerhalb von einem Spieltag wieder ganz unten reinrutschen. Du kannst innerhalb von einem Spieltag mit einem Sieg, glaube ich, Achter sein. Mit einem guten Torverhältnis. Aber ja, das zeigt halt, dass es jetzt einfach heißt, so weiterzumachen, dass man sich darauf leider nicht ausruhen kann und dass es noch absolut brutal wird im nächsten Jahr. Magdeburg kommt in Gang. Düsseldorf hat, glaube ich, noch ein bisschen was auf der hohen Kante. Ja. Vielleicht steht da auch noch mal ein Trainerwechsel an. Bei Fürth sieht es düster aus. Dresden wehrt sich aber. Also du hast da unten eigentlich keine Ruhe. Du hast keine Teams wie Elversberg und Regensburg, bei denen du so
Elversberg.
Ulm.
Na, das passiert. Das ist spät. Ulm. Mhm.
Schwarz-weiße Trikots, irgendwas im Südwesten.
Ja, ist ja alles. Ja.
Die so ganz natürlich in der Nahrungskette da unten stehen und ja, sich da in den letzten Jahren eingereiht haben. Ja, gut. Münster zeigt Moral, holt diesen späten Punkt, aber auch die werden wahrscheinlich gucken müssen, wenn die Eintracht hoffentlich weiter punktet.
Das ist ja immer
müssen wir uns damit aber vielleicht gar nicht beschäftigen. Toi, toi, toi. Ansonsten, ja, überraschend, dass es dann doch noch so versöhnlich ausgeht nach dieser wirklich langen, schwachen Phase.
Ja, und du siehst jetzt, wie wichtig dieser Endspurt jetzt auch wirklich für die Tabelle gewesen ist mit 10 Punkten aus den vergangenen 4 Spielen, weil du hast es gerade beschrieben. Mhm. Wenn die da jetzt nicht gepunktet hätten, dann wären die Blau-Gelben jetzt vielleicht die hinterher rennen würden und wären die, da unten abgeschlagen wären.
Wenn du in der ersten Liga 10 Punkte in 4 Spielen holst, dann kletterst du, glaube ich, richtig.
Ne? Ja klar, dann bist du schon mindestens auf dem Conference League Platz, aber das war einfach brutal wichtig und wird weiterhin wichtig bleiben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, das war jetzt keine Eintagsfliege. Man sieht jetzt das, was sie spielen wollen, das kommt immer mehr raus. Es ist nicht nur Kampf, es ist auch spielerisch deutlich besser geworden. Sie suchen jetzt konsequenter den Abschluss. Das Pressing funktioniert besser, ne? Und man muss ja auch nicht immer vorne voll drauf gehen. Es gibt ja verschiedene Arten von Pressing, das verwechseln viele dann, glaube ich, auch immer, dass man auch mal Mittelfeldpressing machen kann, wenn der Gegner zum Beispiel gerne ein bisschen höher steht, aber ist auch egal. Und ich mache mir da im Moment bei dem Kader eigentlich keine Sorgen, beziehungsweise denke mir, man kann wirklich auf sich selbst gucken. Und das ist ja mal was Schönes. Also du musst nicht wie in den vergangenen Jahren gucken, okay, wer ist denn da unten? Haben wir denn da Regensburg und Ulm? Ja. Sind die denn wirklich so schlecht, dass die uns bitte bloß nicht überholen? Sondern du kannst halt wirklich jetzt auf dich selbst gucken und kannst dich auf dich selbst konzentrieren und kannst sagen, okay, wir sind eigentlich gut genug, dass wir genug Punkte holen können, dass wir uns da einfach keine Sorgen machen müssen. Das kann sich auch wieder ändern. Wir hatten halt auch schon diese miserable Phase mit irgendwie 4 Punkten aus 11 Spielen, wenn du dann einmal in dem Loch bist. Also ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu viel oder zu euphorisch sein. Aber der Kader gibt es meiner Meinung nach durchaus her, dass man in der Rückserie so gut abliefern kann, dass man dann vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt, einem späten Zeitpunkt, aber einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch nicht mehr nach hinten gucken muss.
Ja.
Hoffentlich.
Toi, 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 dass Chris Conte fit bleibt.
Ja.
Im Sturm muss, glaube ich, trotzdem nachgelegt werden.
Ja, wird's auch, da bin ich mir sicher.
Vielleicht auch in der Innenverteidigung. Vielleicht geht auch noch anderswo was auf.
Das ist ja in der Winterpause immer so. Da geht ja manchmal dann eine Tür auf, mit der man vielleicht vorher gar nicht gerechnet hat und bei der man aber denkt, okay, wenn wir die Chance haben, müssen wir da durchgehen. Also ich gehe auch fest davon aus, dass ein Stürmer kommt. Dann entweder jemand für die Innenverteidigung oder vielleicht für die Schienenposition. Und dann schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht nötig, dass man so stark am Kader schraubt, wie es im vergangenen Winter der Fall war. Und das ist doch schon mal erfreulich.
Gibt's noch Ex-Schalker?
Ja, da muss man jetzt erstmal gucken. Da muss man jetzt erstmal wirklich in die Recherche gehen, wie viele Ex-Schalker sind auf dem Markt, die man gebrauchen könnte.
Ja. Aber Tobi, lass uns doch vielleicht mal hier zu so einer fast Jahresabschlussfolge. Denn wir verraten schon mal, wir machen keine Winterpause.
Nee, wir wollen.
Es sei denn, also.
Sein, es kommt was dazwischen, aber der Plan ist, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal senden.
Genau, wir machen nicht nur Läufe. dass wir ein kleines Fazit ziehen, auf die Highlights des Jahres blicken, vielleicht auch auf die Tiefpunkte des Jahres, denn das war wieder ganz schön turbulent und kraftraubend mit der Eintracht.
Und ich sehe, Zettel Ewald hat sich schon wieder Notizen gemacht.
Ja,
ja sicher. Die Chance hatte ich jetzt natürlich nicht. Aber dann schieß doch mal los.
Ja, ich fand, es ging, ja, wie schon gesagt, mit Schalke los. Besonderes Spiel. Torben Hoffmann durfte nicht ran. Marco Johansson spielt mit dem gebrochenen Daumen, sackt nach dem Spiel zusammen. 0-0, Yannis Nicolaou
opfert sich,
reißt den Schalker um und sichert dann so irgendwie den Punkt. Danach stabilisiert sich die Eintracht, kommt in Gang mit Spielern wie Tempelmann, wie Tetschi zum Beispiel, auch ein Julian Baas, der leider zum Ende der Rückrunde dann total abgetaucht ist, war in der Phase unheimlich wichtig, so wenn ich an das Karlsruhe-Spiel denke, oder auch ja an Partien wie gegen Paderborn unter Flutlicht im Eintrachtstadion. Eine Woche später dann in Hamburg im Volksparkstadion. Die Profis nehmen danach eine Tankstelle auseinander.
Im Positiven.
Im Positiven.
Sie haben da nicht randaliert und nicht, dass das jetzt irgendjemand denkt. Mhm. Sie haben gefeiert.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt dachte man ja auch, boah, die sind eigentlich auf einem guten Weg. Mhm. Und dann wurden auf Strecke doch zu wenig Punkte geholt. Ja, da sind dann Negativbeispiele dabei wie Nürnberg und wie die Relegation, die ich kein weiteres Mal in meinem Leben brauche, zumindest in die Richtung.
Nee, das bin ich ganz bei dir.
Absoluter, nervlich belastender Tag. Vor allem das Rückspiel, so das Hinspiel war okay, aber auch da war schon so eine unangenehme Anspannung in mir.
Ja, und das war ja dann auch wieder im Grunde das, was du gerade beschrieben hast, in a nutshell. Man dachte nach dem Hinspiel, nach dem 2-0-Sieg, ja gut, okay, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel passieren und Saarbrücken hat ja eigentlich auch nicht viel angeboten und dann murmeln die irgendwie zwei Dinger rein und dann wird es plötzlich doch wieder zittrig. Deshalb würde tatsächlich dieses Relegationsspiel als irgendwie war das Tiefpunkt und Höhepunkt gleichzeitig. Es war, also natürlich, da will man nie wieder hin. Ich möchte das auch bitte nie wieder mitmachen müssen, in diese Richtung, wie du gerade schon sagtest.
Ich glaube, nur schlimmer war für mich nur Cottbus.
Ja, stimmt, das war ähnliches Level. Wobei es ja da dann sogar dann in die Regionalliga gegangen wäre, aber dementsprechend halt absoluter Tiefpunkt und emotional war es dann natürlich doch irgendwie ein Höhepunkt, weil du dieses eine Finalspiel hattest und es dann irgendwie gerissen hast, am Ende doch noch in der Verlängerung das alles gepackt hast und dann halt einfach ganz, ganz viel abfiel. Das war halt dann irgendwie.
Freudentag.
Nee, nein, aber das war trotzdem emotional ja dann irgendwie nochmal das war emotional dann irgendwie doch nochmal ein Höhepunkt, wo dann einfach nochmal alles rauskam. Ich weiß, dass wir danach einfach platt waren, aber im VIP-Bereich wurde ja dann doch auch noch ein bisschen gefeiert, wie sich später herausstellte. Und daher, ja, diese Relegation bitte nie wieder. Das war von vorne bis hinten einfach kompletter Wahnsinn. Ansonsten Highlight für mich, ich erinnere mich gerne an das Spiel in Hamburg, wo ich vor Ort war, wie der eine oder andere sagt, mit unserem Praktikanten David auch noch. Das war auch sehr schön für ihn, auch ein Highlight. 4-2 Sieg, das war der komplette Wahnsinn, wie dann da auch unten im Bauch des Stadions die Mallemucke aus der Eintracht-Kabine schepperte und das war ja wirklich einfach ein Auswärtssieg war, mit dem keiner gerechnet hatte. Also beziehungsweise den der Mannschaft wahrscheinlich keiner so zugetraut hatte, der aber auch trotzdem hoch verdient war. Das war auch ein absolutes Highlight und ja, Lowlights gab es leider reichlich.
Leider zu viele, ja.
Ja.
Ja, dann kommt der Sommer, Verkauf von Rayon Philippe für eine stattliche Summe, mal wieder ein mittelgroßer Neuaufbau, Trainingslager in Österreich.
Sind wir ja schon heimisch.
Ja. Ich weiß nicht, ob das so schön ist.
Wieso? So schön da.
Ja, macht schon immer Spaß im Trainingslager, aber nach 9 Tagen ist dann auch immer gut, ne?
Ja, das stimmt. Absolut.
Ja. Die jetzige Hinrunde, die ist jetzt mit einem Highlight geendet. Vielleicht war es im Ligabetrieb sogar das Einzige, wenn man mal auf die Spiele blickt. Also es waren natürlich Siege dabei, aber leider viel, viel mehr schwache Spiele, wenn man es jetzt mal, wenn man einen Strich drunter macht.
Ja.
Das Spiel gegen Stuttgart, ja, das klammern wir jetzt als Pokalspiel mal aus. Es war natürlich ein super geiler Abend für Wahnsinn. Eintracht Braunschweig, für jeden, der das gesehen hat, leider mit einer Niederlage. Aber die Eintracht hat sich mit dem Auftritt so in Fußball-Deutschland doch, glaube ich, wieder ein paar Fans erspielt.
Auf jeden Fall. Also das war kurz nach der Geburt meiner Twins.
Mhm.
Ich habe das dementsprechend dann zu Hause mit Babys im Arm geguckt und das war einfach großartige Werbung für den Fußballstandort Braunschweig in vielen Belangen. Das war Wahnsinn, das hat echt Spaß gemacht.
Wären sie später geboren, hätten sie jetzt die Michele und Sanchez gegeben?
Ja, wahrscheinlich. Ja? Ja, wahrscheinlich. Okay. Sowas in der Richtung.
Mhm. Ja. Ja, vielleicht nochmal auf die Highlights geblickt, was persönliche Entwicklung angeht. Da steht für mich, glaube ich, ganz oben Max Marie, der sich vom Talent zu einem wirklich stabilen Zweitligaspieler auf dieser Position entwickelt hat. Also das macht nicht jeder mit 21 ist er jetzt mittlerweile, so abgeklärt da zu spielen.
Ja, Wahnsinn.
So. der verliert ja fast keinen Ball, der macht ja, der schlaue Sachen, der ja. haut sich da rein.
Genau, der ackert auch jetzt gegen Schalke zum Beispiel, sorry, dass ich unterbreche, aber da hat er jetzt spielerisch nicht so die riesigen Momente gehabt, dass er wieder irgendwie Wahnsinnspässe gespielt hat, aber er ackert unheimlich viel mit nach hinten, als die Schalker mal umschalten konnten, ist er immer mit hinten in den Strafraum zum Verteidigen, hat er den einen oder anderen Ball auch abgelaufen, das gehört ja auch dazu und das, wie du schon sagst, es ist nicht selbstverständlich, dass ein 21-Jähriger das so hinkriegt und dann eben auch trotzdem seinen Input gibt in so einem Spiel, wo es dann, wo dann eben nicht der Zuckerpass mal drin ist. Ne? Da macht er dann halt andere Sachen. Also
die, kommt auch immer wieder so gut zwischen Ball und Gegner.
Genau, also das ist beeindruckend.
Ja. Chris Conte,
ja.
Auch das war jetzt in der Rückserie der vergangenen Saison nicht unbedingt absehbar, dass der so durchzündet und boah. Also wenn der loslegt, auch heute wieder gegen Schalke, diese eine Szene auf dem linken Flügel, als er da diesen wohltemperierten Ball von Sven Köhler hingechippt bekommt und durchzieht.
Ja, das war krass. Also ich glaube, den Zidane hat er auch noch eingebaut zwischendurch einmal.
Ja, da geht er in Richtung Zentrum fast genau, eher. Und ja, das Einzige, genau, was nicht passt, ist das Abspiel.
Genau, aber vorher lässt er da drei Schalker auf engstem Raum stehen. Das war schon lecker.
Gegen Kiel der schönste Angriff der Eintracht-Saison. Leider ohne vernünftigen Torabschluss, als er sich mit Robin Heuser im Strafraum durchkombiniert. Mhm. 4 Buden hat er gemacht. Hoffentlich kommen da noch ein paar dazu. Und hoffentlich ist am Knie nichts Dolles kaputt. Kevin Ehlers fällt mir noch ein.
Ja.
Stabiler Innenverteidiger geworden. Hat abgesehen von den Spielen, in denen er gesperrt war, eine gelb-rote, eine rote, jedes Spiel gemacht. Auch vorher, vor heute, jedes Spiel über die volle Distanz. Die Krankheit hat ihn leider ausgebremst. Er war dann heute nur der Frenkert-Ersatz, hat es dann aber nach Einwechslung, was ja für einen Innenverteidiger auch immer nicht ganz so leicht ist, auch sehr solide gemacht, war gleich drin. Erste Szene, so ein wuchtiges Kopfballduell, darf gerne so weitermachen.
Auf jeden Fall.
Fällt dir sonst noch jemand ein?
Also ich finde, was ich einmal hervorheben möchte, ist so die Gesamtentwicklung des sportlichen Konzepts. Also man sieht halt diese Saison wirklich, dass die Mannschaft mit einem bestimmten Sinn aufgestellt ist und nach einer klaren Idee. Das war in den vergangenen Jahren halt oft nicht der Fall. Das sehe ich als Weiterentwicklung im Gesamtbild. Genauso wie du hast die Ablösesumme von Rayan Philippe angesprochen, dass man wirklich zusieht, dass die Vertragsstrukturen so geregelt sind, dass man für Spieler, die man entwickelt, dann auch wirklich Geld bekommt, dass die dann noch Vertrag haben, wenn andere Clubs die vielleicht haben wollen, weil das einfach ganz wichtig ist für die Gesamtweiterentwicklung des Clubs. Und da sieht man jetzt einen Schritt nach vorne, finde ich, was mich sehr positiv stimmt. Ansonsten persönliche Entwicklung der Spieler. Ich glaube, die Entscheidenden hast du jetzt genannt. Fabio Di Michele Sanchez hatte leider so eine kleine Delle. Bei dem habe ich am Anfang der Saison dann auch gedacht, geil, der macht jetzt auch wieder den nächsten Schritt. Wobei der vergangene Saison schon wirklich eine Überraschung war, dass der auf einmal Stammspieler gewesen ist. Der hat ja eigentlich, als sie den geholt haben, jeder gedacht, ja, das ist die Nummer 3 auf der Position. Daher hat der sowieso schon wirklich einfach positiv überrascht. Diese Saison hat er dann leider eine leichte Delle gehabt. Aber auch da ist, glaube ich, noch mehr im Tank. Der ist auch noch jung. Bei Sid Rebiger hoffe ich das auch. Der hat heute dann auch nach einer Einwechslung einmal im Strafraum noch so ein Schalker abgegrätscht, also die Flanke abgeblockt. Überragende Szene. Und wenn der jetzt mal ein bisschen gesund bleibt, dann sehen wir von dem hoffentlich auch noch ein bisschen mehr. Das würde mich auch sehr freuen.
Ja. Generell ist dieses Konstrukt zumindest in der momentanen Phase stabiler. Also dir fallen der Reihe nach die Startelf-Spieler heute aus und deine Einwechselspieler heißen Rebiger, Di Michele Sanchez, Ehlers und wer war es noch?
Sané.
Die sind halt jetzt einfach weiter in der vergangenen Saison. Wenn das deine 4 Einwechselspieler gewesen wären, dann hätte sich das, glaube ich, auf dem Platz bemerkbar gemacht, eben weil auch der Rest ja immer wieder so, ja, Themen mit sich selbst hatte. Ja. Ohne diese Themen hätte man wahrscheinlich auch nicht. Wie viel Klatschen waren es am Ende?
Boah, ich weiß, sechs oder
sechs
so.
Sechs mindestens, so, ja. Ich glaube eher sieben oder acht. Und von daher kann man doch recht positiv ins neue Eintracht-Jahr blicken.
Ja, hoffen wir, dass es so bleibt, dass die Entwicklung so weitergeht, genau. Und wir nicht hier in ein paar Wochen wieder sitzen und uns denken, was ist denn jetzt wieder passiert?
Ja, also auf dem Boden bleiben, so weitermachen, nicht abheben, weil ich einfach glaube, dass der Start ins Jahr schon ganz schön knackig wird.
Mhm, auf jeden Fall.
Mit Magdeburg, Fürth, ja, sage ich jetzt.
Nee.
Ich sag's jetzt am besten nicht, ne?
Aber das ist, ja aber Magdeburg auch, ne? Die haben sich auch gefangen, die punkten jetzt auch. Also das wird nicht einfach, ganz sicher nicht. So, aber die Truppe hat halt jetzt gezeigt, dass sie auch vor keinem Schiss haben muss in der Liga, wenn sie ihre Leistung auf den Platz bringt. Was leider natürlich in der Schwächephase der Saison oft nicht der Fall war, was auch an Verletzungen lag. Haben wir hundertfach schon thematisiert. Wenn sie die Leistung auf den Platz bekommt, dann kannst du, also dann muss man sich da, glaube ich, keine Angst haben, sagen wir es so.
Tobi, wir können doch nicht mal tippen, oder wollen wir gucken, wie viele Geschenke unter deinem Weihnachtsbaum lagen?
Für mich oder für meine Kinder?
Für dich.
Für mich? Boah, ich hoffe, es sind vielleicht zwei.
Ich sage, es sind fünf.
Es konzentriert sich ja dann doch jetzt zum Glück auch alles auf die Kids, und das ist ja auch richtig so. Ich brauche das auch nicht so sehr, aber weiß ich nicht. Das eine oder andere kriege ich vielleicht dann auch. Schauen wir mal.
Okay, dann bleibt uns für den Moment gar nicht so viel anderes übrig, als euch schöne Weihnachten und ja einen guten Rutsch wünschen wir euch wahrscheinlich nochmal zu sagen.
Genau.
Danke fürs Zuhören, fürs Zusehen. Danke für die Unterstützung in einem Jahr Studio Blau-Gelb. Wir machen weiter, sind offen für Inspirationen von euch und haben schon Bock, wenn es wieder losgeht.
Schöne Schlussworte. Schließe ich mich an. Danke. Ciao.